Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Heute zu Gast Uibel Leo, der sympathische Winzer aus dem Weinviertel mit biodynamischen, ungeschminkten, ehrlichen Weinen. Bereit für den Probeschluck? Herzlich willkommen zurück im Probeschluck-Podcast. Ich sitze wieder im Studio und darf wieder eine coole Folge aufnehmen. Diesmal wieder mit einem Weingut. Ich freue mich sehr. Lieber Uibel Leo ist heute da im Studio im Probeschluck-Podcast. Servus, grüß dich.
Hallo, servus, Raffi. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Also immer spannend, so einen sympathischen Winzer da sitzen zum haben. Wir haben uns ja jetzt doch schon vor so lange ist gar nicht her, aber schon kennengelernt, das eine oder andere Mal. Und wir haben schon so viel coole Gespräche, wie ich finde, gehabt. Und ich finde es einfach immer so spannend, so die Gespräche einfach anderen teilhaben zu lassen und dass man einfach über gewisse Sachen diskutiert und philosophiert. Und natürlich wieder auch über gewisse Sachen mehr zu erfahren, unter anderem über dein Weingut. Also vielleicht magst du für den einen oder anderen, der vielleicht neu in der Szene ist, der dich vielleicht noch nicht so kennt, kurz erzählen, was du machst und wo du bist.
Genau, also ich bin der Leo Uibel, ist schon angekündigt. Ich komme aus dem Weinviertel. Das Weinviertel ist bekanntlich riesengroß.
Ja.
In dem Fall aus Ziersdorf. Es ist eine kleine Weinbaugemeinde in der Schnittstelle Kamptal-Wagram unter Mannertsberg. Sehr traditionelle Ortschaft eigentlich, strukturell aufgebaut, klassisch Landwirtschaft, Viehzucht. Weinbau war eigentlich so das Add-on unserer Region. Und durch die Spezialisierung über die Jahre hat überall natürlich der große Weinbaufokus gestartet und ich hatte ja nie vor, Wein zu machen, am Anfang nicht einmal Wein zu trinken. Aber
darf ich fragen, was hast du vorher gemacht?
Ich habe zwar, meine Eltern haben mir gesagt, ja, wir haben ein bisschen Weinbau auch mit dabei, gehst in die Weinbauschule,
ja,
mit Landwirtschaft, so dieser Mix halt, klassischer Ausbildungsmix, und ja, irgendwie habe ich das halt gemacht und bin aber irgendwie so nie zum Weintrinken gekommen und das hat mir nicht geschmeckt. Und natürlich der Versuch war da, also die klassische Stoppler am Abend irgendwie nach der Studierpause und so, aber da bin ich nie so richtig reingerutscht und somit war Wein eigentlich für mich nie das große Thema. Und ein guter Freund von mir hat im Anschluss der Fachschule eigentlich mit einem Weinkolleg in Krems angefangen und da ist er ein bisschen internationaler geworden, und nach den ersten Weinreisen hat er eigentlich ein paar coole Flaschen mitgebracht, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja doch, kann man trinken. macht auch Spaß.
Ja.
Es gibt irrsinnig viel zu entdecken und ich habe dann selber auch gemerkt, auch mein Geschmacksprofil, was mir schmeckt, was mir nicht schmeckt, ist halt auch dauernd in Bewegung. Also es ist ein riesen Entwicklungsprozess der persönlichen Sensorik. Das geht dann weiter ins Essen.
Ja.
Und das finde ich eigentlich wunderschön. Und das war eigentlich so der Startpunkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, Wein ist spannend. Ich habe dann ein Praktikum in Kalifornien auf einem bekannten Weingut gemacht und zurückkommen und man sagt, naja, Weinbusiness Österreich, was die, was die großen amerikanischen Verhältnisse gewohnt bist, dann sagst du, okay, na, lass mir das lieber. Und hab dann eigentlich so einen klassischen Bürojob in Wien gestartet, wo du sagst, ab in Zug, hin und her pendeln und magst den Job, verdienst dir Geld und magst das, was dir Spaß macht. Und ja, dann ist eh schon so weit irgendwann gekommen, wo ich dann gesagt habe, ja, Thema ist spannend, kaufst du dir mal ein gescheites, gutes Weißweinfass? So hat das Ganze angefangen, weil traditionell war das im elterlichen Betrieb ein Holzfasskeller, wo eigentlich klassisch alles mit 2000 Liter Fässern aufmagaziniert war. Irrsinnig schöner alter Keller, aber nach alter Struktur. Und man hat damals hatte gerade die Phase begonnen, wo man gesagt hat, ja, Holzfass ist super schlecht und alles muss Edelstahl und mehr straight und es ist kompliziert zum Arbeiten. Und das war so die Phase, wo man gesagt hat, ja, eigentlich müsste man viel zu investieren. Es ist ein harter Job über so einen Weingarten. Bleib mal lieber im Büro. Ja, alles okay. Easy. Und nach diesem Fass, mein Vater hat gesagt, okay, die 225 Liter kannst du anfüllen mit was du willst, die Trauben. Wir arbeiten da gemeinsam. Du kannst den Most haben und mach, was du willst, ja. Mhm. Und das war eben so mein erstes Side-Projekt, wo ich gesagt habe, nehme einen Bürojob so am Wochenende, fast lang gefüllt. Und dann haben wir gesagt, okay, passt. Schauen wir mal, was wird.
Was war's denn?
Es war Grüner Veltliner.
Okay, cool.
Natürlich ja. Dementsprechend viel Trauben vorhanden. Nein, aber damals schon ausgesucht aus unseren ältesten Weingarten, dem Hunsberg. Mhm. Und das war eigentlich so der Start, wo ich gesagt habe, okay, die Trauben schmecken anders als aus anderen Weingärten und spannend und schauen wir mal, wie das überhaupt wird. Ein bisschen so, ein bisschen Falcon Crest Style, was die super okay, was vielleicht nicht unbedingt immer das große Veltliner-Thema sein muss, aber in die Richtung, was die neue Eindrücke, wo man sagt, das muss man schauen, was ist in der Region überhaupt möglich, weil natürlich in der Schule hast du nie gelernt, was ist Boden, was ist Mikroklima.
Echt nicht, okay.
Wie wirkt sich das jetzt im direkten Vergleich zu anderen Regionen aus? Und das war eigentlich so ein spannendes Thema. Und wie gesagt, Weinbusiness ist halt Slow-Business. Einmal im Jahr eine Chance, eine Entscheidung zu treffen und umzusetzen. Mhm. Und wenn es Glück hast, wird es was, wenn es Pech hast, wird es nichts. Und das war eigentlich so ein Spannungsfaktor, wo ich dann eigentlich das Jahr drauf mit der Weinakademie gestartet habe. Und dann ist da richtig tief losgegangen, weil da hat es etliche Verkostungsgruppen gegeben und auch themenbasierend natürlich in Österreich einmal angefangen. Und dann handelt man sich über den Rebsortenspiegel, über die Stilistiken einfach weiter fort. Und das war eigentlich die Phase, wo ich erst für mich persönlich Feuer und Flamme für Wein gefunden habe.
Richtig gestartet hat. Okay, cool. Was warst geschmacklich, was du international dann, was dich so gecatcht hat, das erste Mal, wo du gesagt hast, an Wein, was du vielleicht bis zu dem Zeitpunkt vielleicht geschmacklich noch nicht gehabt hast oder von der Stilistik her? Was hat sich da?
Das war ein bisschen komplexer. Also ich kann mich noch klassisch an unsere Ortsweinkosten vom Sportverein erinnern, da es diese Bechergläser gegeben, die sind gekupft gefüllt worden. Das hat Weinverkostung geheißen.
Okay.
War eher Wein trinken, wo man sagt, okay, der Veltliner hat jetzt ein Basisprofil des Ortsweins. Ja, es ist egal, in welchem Dorf, es gibt so ein Grundgeschmacksprofil, egal wer er macht, das schmeckt plus minus gleich. Und das war mir eigentlich immer zu wenig, das war sauer, zu würzig. Weißt du, in den jungen Jahren kommt man ja eher von dieser fruchtig, sage ich, leichter zugänglichen Parfumseite, ist man da schneller zu catchen als von diesen erdigen Sachen, wo ich jetzt inzwischen wieder gelandet bin. Aber das ist genau der Weg, den, glaube ich, jeder, der mit Weintrinken beginnt, auch einfach durchleben, wo man sie durchtrinken muss und wo man sagt, okay, das macht mir Spaß. Und irgendwann weiß man ja ungefähr, was einem taugt und was einem nicht taugt. Mhm. Und trotzdem geht aber die Reise immer weiter. Und das ist für mich eigentlich das Schöne. Und zu deiner Frage, was mich so abgeholt hat, das war mal eben diese Vanille-Touch-Noten. Was sagst du, das hat man vorher bei uns ja nicht wirklich gekannt.
Ja.
Es kommt doch eher Burgund klassisch, ist halt, und sagst, okay, geht das eigentlich los mit Weißwein, wo du sagst, okay, da ist noch neben der Fruchtigkeit irgend andere Aromakomponenten mit drinnen und auch vom Zugang, die Sachen waren, weiß nicht, so stahlig, säurebasierend fokussiert waren.
Cremig.
Ein bisschen cremiger runter und wo du sagst, schmeckt doch anders und dann probierst du mal was aus Spanien, auch im Weiß und da findest du das aber auch wieder und dann kommt man drauf, der Unterschied ist, wir haben kein PSA, also keine zweite malolaktische Gärung im Wein. Und das ist schon mal der Hauptunterschied. Und das ist dann eben diese Glaubensfrage. Ich kann mich an den Kellerwirtschaftsunterricht erinnern. Oberstes Ziel in der Schule war, ja, keine malolaktische Gärung für Weißwein. Das ist der Tod des Weins. Mhm. mein Einsatz, wie ich mein erstes Fassel gemacht habe, war sofort, okay, das muss irgendwie, wir müssen schauen, dass das Ding irgendwie Malo macht. Ja. Okay. Um genau diesen Faktor Aroma, dieses Aromaprofil an mehr Komplexität, Cremigkeit ist irgendwie so ein kitschiges Wort. Ja,
nein, ich mag es aber schon gern.
Aber ja, es umschreibt das sehr ja. viel. Ich finde es ja ganz schön, wenn man sagt, so ein bisschen diesen Barock-Style, irgendwie ist es doch ein bisschen üppiger, ein bisschen mehr und nicht so in einem engen Korsett gefasst. Und das finde ich nach wie vor spannend. Und das Tolle ist auch noch, die Sachen funktionieren halt nicht nach einem halben Jahr wie ein klassischer regionaler Wein, sondern du musst jeden Wein, der Malolaktik einmal gemacht hat, einfach die Zeit geben. Und du kannst am Wein nicht biegen, wann muss denn brechen, um diese Trinkgefügigkeit herzustellen. Ja, und das ist eben auch so ein spannender Ansatz. Es ist eh, glaube ich, schon bei ein paar Podcasts bei dir eben gefallen, dieser Faktor Zeit ist ein großes Thema in der Weinwelt und das war es ja schon immer. Und das trifft ja nicht nur die Weinwelt, sondern generell alle Fermentgruppen in der Lebensmittelkonservierung. Mhm. Das braucht Zeit und das ist ja ein alter Spruch, es muss ausgegoren sein. Ja,
ja, okay. Und
das ist eben dieser Faktor Zeit, den man natürlich mit Kellertechnik versucht, kompakt und kurz und knackig zu halten, aber im Endeffekt, je reduzierter, puristischer man an das Thema herangeht, kommst du über diesen Zeitfaktor eigentlich nicht hinaus. Ja. Mhm. Und dann ist man eigentlich dann wieder, wie es halt früher klassisch war, eine Ernte im Fassel, Hans in der Flaschen, mit anverkaufst. Es ist halt, das Weinbusiness ist Slow Business.
Ja, absolut. Aber wenn du schon die Zeit ansprichst, ich finde es auf jeden Fall super, dass wir und vor allem du die Zeit gefunden hast, dass wir da jetzt plaudern, vor allem auch über das Weingut von dir. Das wäre vielleicht eher noch spannend. Ihr habt jetzt seit wann genau das Weingut, also seit 2000 und
2007 habe ich mich entschlossen, also ist inzwischen auch nicht mehr so fresh, ja.
Ja, naja, es ist jetzt, was sind wir jetzt, seit 2025, 18 Jahre, ja. Okay.
Also es ist, man merkt, es dauert halt wirklich super lang und ja. Das Schöne ist eigentlich, diese Rückblicke im Weinarchiv zu machen. Man macht irgendwas Altes auf von der Startphase.
Und ist ja, dann das schmeckt.
Ja, wie schmeckt oder wie hat der Jahrgang oder wie war die Idee? Also, es entwickeln, man hat natürlich eine Grundidee, puristisch zu arbeiten, aber es gibt trotzdem ein bisschen Zeitgeist, ein bisschen Einfluss vom persönlichen Umfeld, wie man sich bewegt. Und das ist eigentlich das Schöne, weil ich sage, es ist im Prinzip, heißt ja Weinarchiv und ich sage, das ist so zum Nachschauen, wie es geschmeckt. Und wenn man dann ein paar Notizen vom Wetterjahrgang irgendwie mit parat hat, dann ist das ja wirklich eine persönliche, ein persönliches Lehrbuch auch, wo man sagt, man hat zwar dann erst wieder etliche Jahre später die Chance, da die Stellschrauben weiterzuführen, aber das ist eigentlich für mich die Faszination Wein, ja. Und wie gesagt, mit diesem Startschuss 2007 war eigentlich dieser Fokuspunkt da, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich authentische, wirklich auch wieder diesen Ortsweincharakter hervorheben, der sich in der Zwischenzeit eben auch mit der Weindynamik am Weinmarkt eigentlich ja massiv verändert hat. Jetzt kommt man halt wieder drauf, was soll Ortswein wirklich darstellen, die große interne Diskussion. Und das Schöne ist, dass egal wo auf der ganzen Welt immer wieder, wir haben damals in der Weinakademie war das Thema Oldschool Winemaking and the New Wave.
Okay.
Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man die zwei Sachen eben parallel hat, dass gerade vielleicht aus einer Ortschaft oder aus einer Region, wo man sagt, eigentlich die Faszination der Bandbreite, die möglich ist, ist fasziniert mich noch nach all den Jahren noch immer, ja.
Ich finde das die Thematik mit den Ortswein, Lagenwein und so weiter, das ein Thema, glaube ich, über dem man tagelang diskutieren kann. Aber was ich ja mitgekriegt habe, seit 4 Jahren sowas herum, bist du ja mit dem Weingut Demeter zertifiziert sowas.
Genau, haben, genau. Gell? Mit 18 sind wir dem Demeter-Verein beigetreten. Wo wir gesagt haben, das ist für uns eigentlich der nächst logische Schritt von der Bodenbewirtschaftung und auch von dem Gesamtsystem Hof, Also wir haben jetzt keine Felder mehr, das macht mein Bruder. Aber das ist genau das Thema, wo man sagt, wie schafft man wieder diesen Kreislauf zu schließen? Also es ist, sage ich, mit den Flaschen und so weiter, ist das eh ein eigenes Thema. Da haben sie eh schon sehr viele Leute auf der ganzen Welt Köpfe zerbrochen und ja, etliche Server an zig Terabyte mit Ideen befüllt. Aber es muss im Kleinen irgendwie praktikabel sein, es muss machbar sein. Und ich sage ja, es braucht natürlich auch Weinfreunde oder Weingenießer, die genau aber diese Art auch schätzen und eben auch diese Differenzierung auch wieder suchen. Und das finde ich momentan gerade wieder verstärkt statt. Es ist mehr Fokus aufs Essen, ist mit Corona natürlich wieder intensiver geworden, wo man sich mit diesen Thematiken der Ernährung auseinandersetzt. Derzeit auch in allen anderen Medien Dinge, das Bionom ist ein ganz ein großes Thema, wo man sagt, von der Erforschung, wie reagiert eigentlich das Mikrobiom vom Körper, wie strahlt es auf die Geistesleistung und so weiter in Summe aus. Und das ist ein super komplexes Thema, wo man jetzt sagt, jetzt nach 5000 Jahre Zivilisation, was früher nie diskutiert worden ist, sondern wo man gesagt hat, das ist traditionelle Medizin, wenn es das und das und die Kräuter isst und mit der Ernährung dann funktioniert das, dann hast du weniger Probleme, als wenn du es nicht magst. Und inzwischen denken wir halt gerade mit unserem vereinfachten Konsum an Lebensmitteln, ist das halt wieder ein größeres Thema geworden, wo man sagt, okay, wo kommt es her, was ist drinnen? Das, was ist drinnen, wird, glaube ich, auch jetzt mit der Deklarationspflicht des aktuellen Jahrgangs umso spannender, wo man wirklich selber mal zumindest im Groben drüber schauen kann, was ist da wirklich alles drinnen? Mhm. Und das macht auch die Rückschlüsse, warum schmeckt das dann auch so? Ja, ich sage, jeder muss eh machen, was er will und auch das verkaufen, was er kann. Und das ist, glaube ich, ein spannender Ansatz, aber um auch zu sehen, was braucht es wirklich? Ja? Mhm. Und oft braucht es ja wirklich nicht viel, weil die Natur stellt uns so viel Ressource bereit, es zu machen. Aber natürlich müssen da wieder alle Zahnräder mitspielen. Also man braucht eigentlich sein Fundament von der Ausbildung oder das Gefühl eigentlich dafür, die richtige Entscheidung zu treffen. Und dann sollte es auch passen. Ja.
Ich finde es ja total spannend. Ich habe ja interessenshalber jetzt die letzten ein, zwei Monate schon so ein bisschen Etiketten angeschaut, einen QR-Code gescannt, weil du gesagt hast, dass man schaut, was da drinnen ist. Rein interessenshalber habe ich schon ein bisschen nachgeschaut. Sehr spannend. Also ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Allgemein ist ja die Weinbranche sehr verrückt aktuell. Aber lass uns vielleicht wirklich einmal was verkosten. Ist so ja kein trockener
Nicht
Podcast
so trocken, sein. Ja. Man merkt es wahrscheinlich an der Stimme schon.
Ja, genau. Du hast ja einiges mitgenommen. Was magst du denn probieren?
Also gustomäßig ist, wir sind ja da gerade im Sonnenuntergang, irgendwie draußen kriegen wir den ein bisschen mit.
Ja, voll.
Und ich würde eigentlich auf unseren leichtesten Wein greifen. Und zwar ist das Suzette. Und zwar Das nicht so große Thema in Österreich derzeit, Light Red, aber es ist international schon ein Thema. Mhm. Und ich finde es spannend, wir haben da Pinot Noir entzweigelt, weiß gepresst und dann in die Tonanfore gegeben für eine Spontangärung. Mhm. Und das aber auch im Gegenzug dann ganze Trauben mit Stielen dazugeben. Also es ist eine semikarbonische Gärung in dem Sinn auch passiert, was eigentlich die Struktur gibt und das eben, wie gesagt, komplett ohne Zusätze.
Okay, cool. Ich bin sehr gespannt, sehr zum Wohl, übrigens.
Prost.
Ja, also wo du jetzt gesagt hast, weiß gepresst, hat mir das ein bisschen irritiert, weil ja die Farbe, also ich versuche es jetzt mal zu beschreiben, von der Farbe her ist es ein gutes Rot, also jetzt nicht klassisch Rotwein, also man merkt schon, dass das auf jeden Fall sehr hell ist, aber kommt die Farbe dann auch durch diese ganzen Trauben dann nochmal dazu, oder?
Genau, das ist ja das Spannende, also diese Semi-Carbonic-Geschichte, die natürlich, sage jetzt einmal, schon längere Zeit in den heißen Südregionen schon immer, oder schon immer, aber seit doch längerer Zeit angewendet wird, um genau eben was Trinkiges, Leichtes, Zugängliches zu schaffen, ohne dass man da mit Überalkohol gleich irgendwie dann an einem heißen Sommertag K.O. geht, nach einem Glas Wein. Und das war eigentlich die Idee, wo man sagt, irgendwas Saftiges mit einem schönen Zug zu fermentieren. Und das Tolle ist auch mit der Keramik, also gerade in der Biodynamie geht es ja sehr viel auch um die außenkosmische Einwirkung und natürlich aber auch um die Materialwirkung eben in diesem Naturfermentprozessen. Und die Tonamphore ist da eigentlich ein ganz geschicktes Ding, dass das eben nicht so holzig wird, wie man da vorne schaut. Also ich liebe nach wie vor Weine, die einen gewissen Oaky-Touch mit dazu haben. Mhm. Aber es natürlich kommt immer auf die Situation an und das ist für mich eigentlich so wirklich so ein schönes Daydrinking-Projekt, wo ich sage, Daydrinking ist für mich jetzt bewusster Weinkonsum. Also nicht, dass man sagt, machen wir Flaschen zum Mittag auf und die ist dann in einer halben Stunde leer, ist leicht möglich. Aber ich sage, mir ist auch immer wichtig, also ein bisschen bewusster Konsum, weil das halt mehr spürbar ist. Man muss ja ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das ist nicht, ich finde, Wein ist für mich jetzt nicht so ein Nebenbei-Getränk, wo man sagt, okay, man schenkt ein und trinkt das. Ja. Ich finde es eher spannend, wo man sich ein bisschen mit dem auseinandersetzt, einschenkt, ein bisschen was wegstellt, ein bisschen Luft gibt. Mhm.
Voll, absolut. Also für mich ist das auch nichts, wo ich jetzt so sage, ich würde mich damit jetzt gleich untertags irgendwie damit wegschütten, ohne drüber nachzudenken. Für mich hat das schon in der Nase eine sehr einzigartige Aromatik. Also natürlich auch diese Frucht, also ich habe da voll ein Riebissel, also wirklich eine ganz frische, helle, rote Frucht. Also ich glaube, in der Nase würde ich da jetzt auch nicht unbedingt gleich an Rotweintrauben denken. Aber ich finde, außerhalb von der Frucht hat das zwei so Sachen für mich auf der anderen Seite. Kennst du das, wenn's so geregnet hat, da draußen Asphalt und dann hast du nachher so diese ganz frische, leicht nasse, mineralische Aromatik in der Nase. Das finde ich auch voll präsent, diese steinige, mineralische. Und auf der anderen Seite, das habe ich einmal gehört und seitdem lasst mir das nicht mehr los, das habe ich bei kühle Rotweine, habe ich so manchmal so kühler oder kalter Kamin.
Genau.
Also du gehst zum Kamin hin, der was vielleicht von gestern oder so noch.
So tärige Noten.
Ja, so ganz sind das, leicht rauchig. Aber nicht übertrieben, sondern so kühl. Genau. Nicht so ein warmer Kamin, sondern so, ja, kalt halt einfach so. Ja, ja. Ganz kühl. Also das.
Aber das trifft sehr gut. Cool. Du hast es da eigentlich super toll beschrieben. Ja. Witzigerweise zieht sich das gewisse Grundaromen, gerade wenn man merkt, die Weine haben halt keine Zusätze oder sind halt irgendwie aufbereitet, dass das schnell zum Trinken geht, haben meistens reflektieren sehr viel von der Begrünung, die im Weingarten mit drinnen ist und nehmen natürlich auch verstärkte Bodenmineralität auf. Ja. Unsere Weinberge sind extrem kalkhaltig vom Meeressediment, wo eine gewisse Salzigkeit, es ist ein relativ hoher Silikat, Sedimentationsanteil drinnen und wir haben durch die Eiszeit dann eben vom Mannertsberg eben Schotterüberlagerungen von der Urtona mitgekriegt und da waren natürlich auch Feuersteinlinsen und so weiter drinnen und witzigerweise zieht sie eben dieser rauchige Touch und das Schöne ist dabei eben, dass es aus der Tonamphore ist, wo man nicht sagt, das Rauchige kommt von den Eichenfässern, vom Einbrennen und das hat immer für mich eben genau diese Dreidimensionalität von Aroma, Textur, wo man sagt, eigentlich hat die Ideenfindung, wo man sagt, okay, kalter Kamin, wer kennt schon einen kalten Kamin? Ja, es wird ja inzwischen immer schwieriger, wenn du nicht gerade frisch von einer Bergtour hast, wo du sagst, okay, wir haben auf einer Hütte geschlafen und da ist eingekatzt worden und beim Frühstück sitzen wir da nochmal im Bangel zusammen und hat diese Aromatexturen einfach mit. Witzigerweise, man speichert sie so extrem Erinnerungen auch viel besser ab, mhm, als sonst irgendwie induzierte Aroma-Geschichten, was man halt so liest und, mhm, suggestiert sich das zum Teil selber. Ich sage, das sind so Entdecken, oder oft sagt man, schleck einmal einfach einen Stein ab, dann passt. Oder man darf da nicht immer Berührungsängste, man muss einfach einmal einen Sand im Mund nehmen. Also kleine Kinder sind ja da sehr unbefangen, Sandkisten, die Mütter flippen dann meistens aus. Aber ich sage, das sind so Grundsachen. Also wenn man das einmal bewusst macht, ja, ja, dann kriegt man sehr viele Ideen, mhm, und kann das auch leichter ansprechen, ja. Mhm. Man sagt, was man fühlt und schmeckt und spürt, ja. Mhm.
Ich finde, also ich bin normalerweise überhaupt kein Freund von, dass man eine Viertelstunde über irgendeine Aromatik spricht. Also ist das jetzt da die Naschebirne oder ist das jetzt nur eine gelbe Birne oder was auch immer. Aber ich finde, jeder hat so ein bisschen so eigene Erfahrungen gemacht, wie er was riecht. Und ich bin schon mit dem aufgewachsen. Wir haben daheim schon so einen Kamin, wo wir halt jeden Tag eingeheizt haben und so. Und da kenne ich halt diesen Geruch. Und deswegen hat mich das auch daran gleich erinnert. Das ist leicht rauchige, aber nicht dieses bissige, sondern eher so zweiter Kühler. Aber ich glaube, vielleicht würde für andere das anders beschreiben, aber wie gesagt, das hat mich bei mir einfach so komplett an das erinnert und deswegen haben wir gedacht, das muss ich unbedingt sagen, weil auch mit dieser leichten Riebissel und so, ich finde, das trifft es schon recht gut.
Trifft also, super gut und ja, man jetzt allein auf unserem Gespräch, wenn man sagt, ich habe das, wenn du das jetzt auch genauso ansprichst, man kriegt auch ein Bild im Kopf.
Wie er schmeckt, oder?
Ja, genau. Man kriegt ein Bild im Kopf zusammen, wie das schmeckt. Ja. Wie wenn du selber gerade im Garten sitzt und das eben auch miterlebst. Und das ist eigentlich das Schöne. Und das ist auch das Wechselspiel in dieser Art des Weinmachens, das so puristisch zu lassen, mhm, wo man sagt, okay, es ist zum Teil auch ein bisschen mehr Diffusität mit dabei, aber genau das klärt sich dann auch wieder mit der Zeit auf. Also wenn man das Glasl vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde stehen lässt, präsentiert sich gewisse Aromatexturen viel präziser, aber der erste Eindruck, finde ich, im Allgemeinen ist oft der richtige. Oft, wo man sich selber dann sagt, na, das sage ich jetzt unter den Freunden, das sage ich jetzt nicht, das ist ein Blödsinn. Aber im Endeffekt sind diese ersten Erinnerungen, die man über die Nase, über den Gaumen wahrnimmt, eigentlich oft wirklich auch die richtigen Eindrücke. Ja. Und das ist eigentlich auch so ein schöner Punkt, wo man im Hinterkopf sagt, es darf ja eigentlich gar nicht so schmecken. Oder wir trinken jetzt komplett was anderes. Ja. Und das bringt auch so einen tollen Diskurs, gerade wenn man gemeinsam zusammensitzt und vielleicht über komplett was anderes redet, aber dann riecht man zwischendurch ins Glas und nimmt einen Schluck und, mhm, er sagt, es befeuert für mich auch immer viele Gespräche oder bremst sie von kritischen Themen.
Ja, wahrscheinlich.
Kann man ein gutes Glas Wein eigentlich dazu nutzen? Erstens, Alkohol lockert die Zunge, aber es ist mit einem gewissen Humor immer dann auch zu vergleichen. Ja. Man sagt, was ist meine Wahrnehmung, was ist deine Wahrnehmung? Und du siehst, man findet hier dann immer wieder auch gewisse Aromakomponentenschichten, wo man sich dann wirklich auch einig ist, dass, mhm, dass man das gemeinsam so auch sieht. Ja,
ja, ich muss da jetzt nur schmunzeln und zurückdenken an die ganzen Sommelierkurse, wo man, also ich kann mich nur erinnern an den Sommelierkurs in Salzburg, also wenn da jemand nur zuhört von den ehemaligen Kollegen von mir, das war wahnsinnig witzig immer, wenn wir einen Wein beschrieben haben, da hat es an zwei Kollegen gegeben, die dann diese Lebensgeschichten dazu haben, ah, das schmeckt so, wie wenn ich, da habe ich einen Apfel gegessen und ich bin so, ich isse nie den ganzen Apfel zusammen, beiß zweimal ab, lass ihn da irgendwo stehen, beiß eine Stunde wieder ab und genau so schmeckt der Wein. Und ich habe mir immer gedacht, wie beschreibst du das? Aber ich verstehe es schon, weil du einfach das in der Erinnerung so hast und im Kopf und so beschreibst halt einfach dann den Wein. Also es macht halt einfach Sinn.
Und ich finde es ja ganz wichtig, also man soll ja beim Wein trinken eigentlich nie die Angst haben, irgendwie einen Blödsinn zu reden. Hm. Gerade in der Runde mit der Weinakademie ist man, oder mit so einem Jekurs, ist man am Anfang immer so extrem aromafixiert und so krampfhaft und man muss richtig viel dazu sagen.
Ja, das stimmt.
Und inzwischen finde ich das schön eigentlich, wenn man sich von dem noch ein bisschen befreit hat, von der Weinansprache, sondern das Ganze ein bisschen setzen lässt, wirken lässt und einfach nur für sich aufnimmt und dann kann man ja eh noch immer was dazu sagen, aber, ja. Aber ich finde oft, gerade weil auch gerade die Leute eigentlich jeder anderen Alltagssituation, wenn man sie zusammensetzt, gerade beim Wirtshaus, finde ich es extrem, es kommen unterschiedliche Leute zum Essen zusammen und jeder hat aber eine andere Vorgeschichte des Tages, der eine hat einen Stress, der andere ist schon super relaxed und jeder nimmt dadurch auch was anderes wahr und das ist dann das Spannende, finde ich, gerade von Sommeliers dann wirklich eine tolle Weinbegleitung zusammenbasteln, wo man sagt, das sind die Komponenten aus der Küche. Und dann habe ich aber eine Getränkebegleitung. Es muss ja nicht immer Wein sein, aber wo man sagt, wo man aromatisch eigentlich ja das unterstützt, das Erlebnis einfach unterstützt. Und
voll.
Das finde ich eigentlich, ja, es ist ein super schwieriger Job, aber ich glaube, das ist auch eine riesen Herausforderung. Und da sind wir ein bisschen wieder weg von den Labels irgendwie, so Big Label, Big Brands. Sondern ich glaube, es ist die Zeit auch wieder da, wo man sagt, diese Individualität, die der Gast mitbringt, und der Freundeskreis mitbringt, einfach wieder ein bisschen mehr auf Entdeckungsreise zu gehen und ein bisschen mehr auszuprobieren. Ja,
ja, voll. Und deswegen auch, wie gesagt, unter anderem auch der Podcast, damit man neue Weingüter vielleicht einmal kennenlernt oder einfach einmal checkt, hey, wie tickt denn so der Leo, bevor dass ich das einmal ausschenke oder probiere. Aber ja, richtig cool. Vor allem auch, muss ich sagen, weil du schon Labels oder Etiketten gesagt hast, also ich finde das einer der spannendsten, einfallsreichsten Etiketten und auch die Namen vom Wein teilweise. Super G, der Grüne Veltliner oder OMG oder was auch immer. My Sexy, ich sag's jetzt nicht. Also finde ich schon cool. Wie kommst du zu dem? Oder was ist die Überlegung von zum Beispiel jetzt der Super G? Ist das einfach ein super grüner Veltliner, oder?
Das war die Uridee. Nein, der Wein hat ja in den Anfangsgeburtsstunden, wie mit dem Wein, mit dieser Mazeration-Geschichte angefangen hat, der vorher Bertuskasten. Ja.
Okay.
Und mein Vater hat sich da immer lustig gemacht, er hat gesagt, das Trebezeugs trinke ich sowieso nicht. Aber was ist das für ein Name? Bertus, voll sperrig, voll kompliziert. Und dann irgendwie hat sich das irgendwie einmal ergeben, wo wir gesagt haben, Super G, ich glaube, Österreich war da vor Jahren super erfolgreich, eben im Super G. Ja, im und Super wir G. sind im Winter am Tisch zusammengesessen am Abend und haben gesagt, hey, super, wir haben gewonnen, alles cool. Und dann haben wir gesagt, Super G, super, grüner Veltliner, ja, passt, ja.
Ja, cool.
Und ich finde es spannend, weil es ja, glaube ich, auch in Zeiten wie diesen, wo alles so in erster Linie optisch aufgebaut ist, sollte man sich vielleicht ein bisschen lösen, weil ich sage, es geht immer Neugierde zu erwecken, weil ich sage, ich weiß ja nicht, was da drinnen ist. Ich meine, aber wenn man schon mal irgendwie ein gutes Design, ein Label oder ein cooler Name anspricht, dann wäre halt neugieriger. Das heißt noch immer nicht, dass man dann schmeckt, ja. Aber die Neugierde soll geweckt sein. Noch schöner ist, wenn das Ganze, der Kreis sich dann später wieder schließt und sagst, habe ich so entdeckt, nur weil ich ein Label gekauft habe und dann hat man noch der Wein geschmeckt, dann ist es perfekt. Ist aber Bombe, ja.
Einer Kollabo mit Marcel Hirscher schon nachgedacht?
Nein.
Aber, also wenn er zuhört jetzt.
Aber das Schöne ist natürlich, was die es bleibt dann wieder ein bisschen österreichisch, weißt du? Ja, das Storytelling up behind, weil ich sag, wenn man da in der Welt immer dumm fährt und dann Super G erklärt und es sind ja nicht alle Nationen so Skibesessen wie wir in Österreich, aber es ist erklärbar. Mhm. Und das ist auch das Schöne irgendwie, wo man sagt, die Landschaft, die Region, irgendwie ein bisschen zum Beispiel einer tollen Story wieder einzufangen. Ja.
Mhm. Also ich muss echt sagen, Wein schmeckt mir sehr. Also auch am Gaumen komplett anders für mich, wie er in der Nase im ersten Moment für mich gewirkt hat. Da war ja dieser, was wir schon gesagt haben, kühler Kamin und so in die Richtung. Und dann am Gaumen aber viel frischer, knackig, säurebetont auch. Ja, du hast auch wieder das leicht rauchige. Ich finde auch diesen Gerbstoff ganz leicht. Total interessant, wahrscheinlich auch von die Stiele und sowas dann noch. Sehr, sehr, sehr cool. Und kann ich mir auch gut vorstellen, jetzt da, wo es ein bisschen wärmer wird, im Frühling, dann im Sommer, gut gekühlt, dann nochmal.
Nein, es ist ein super Animo-Drink. Ja. Also ich komme ja gerade aus Verona retour. Letztes Wochenende in Verona gewesen und dort ist ja schon richtig Frühling und wir haben dort das natürlich auch präsentiert, den Wein, das Suzette und es war temperaturmäßig dann irgendwie der Flow, du sitzt nach der Messe auf die Terrassen, man trinkt auch mit Kollegen überall ein paar Sipper, kostet noch durch und diskutiert natürlich auch über die unterschiedlichsten Weine, egal von welcher Region die kommen, und das ist eigentlich ja das schöne Übergreifende wieder, ja.
Cool. Ja, und weg ist er, wie du sagst.
Und weg ist er,
also, ja. Und weg ist er. Ja, was mich auch noch voll interessieren würde, du hast ja, also zumindest, weiß nicht, in deinen Shop, das so ein bisschen eingeteilt in Ortswein, Lagenwein und Natural Wine. Sind deine Ortsweine und Lagenweine keine Natural Weine? Das ist eine freche Frage.
Eine super freche Frage. Und ja, wir diskutieren intern immer wieder drum, wie ist eine richtige Kategorisierung, weil ich sage, ja, unser persönlicher Zugang ist, dass eigentlich alles natural ist. Aber natürlich da gerade das riesen Ortswein-Thema am Laufen ist und in großer Diskussionsrunde ist, wo man sagt, okay, das ist jetzt mal so ein bisschen Einteilung, dass man diese Pyramide, wo man sich selber sieht, irgendwie diesen Zugang öffnet. Inzwischen bin ich da das Ganze irgendwie am Kippen. Ich finde das viel schöner, unter Daydrinking and Night Drinking zu unterteilen. Okay. Oder Frühling, Sommer, Winter, Herbst.
Nach Stimmung.
Einfach nach Licht, Landschaftsstimmung. Also ich bin extrem stimmungsanfällig und schätze das auch, wenn man sich die Zeit, also ein bisschen immer zurückbesinnt und sagt, okay, auf was habe ich jetzt wirklich Lust oder wie ist meine Verfassung und was würde ich jetzt überhaupt? Ja. Das finde ich genial, weil wie schon angesprochen, ich komme aus einem Weinviertel und ich mache noch immer 7 grüne Veltliner pro Jahrgang. Es ist halt richtig irre.
Wahnsinn.
Aber ich kann mich nicht dazu entschließen, das irgendwie alles zum Zusammenschmeißen, weil das alles so individuell anders schmeckt, obwohl das ein Weinberg ist mit 5 Lagen oder so. Und das ist genau dieser Spannungsbogen. Also du kannst auf sehr kleinen Spots eigentlich total für Individualität mit persönlichen Entscheidungen, wann ernte, bleibe länger auf der Maische, kürzer, pressen wir gleich, nehmen wir Stiele mit, machen wir ohne Stiele und so weiter. Und das bringt eigentlich im kleinsten Raum so viel Diversität, was eigentlich super ist, ja. Also, wir haben zum Glück in Österreich ja auf engstem Raum so starke Mikroklimatwechsel, einmal von der Temperatur, Luftströmung und auch vom Boden. Das hast du eigentlich in der großen Weinwelt zum Teil gar nicht. Wenn ich Australien hernehme oder Südamerika hernehme, da ist sehr viel sehr, sehr gleich, einfach landschaftsmäßig, weil das sehr weit ist. Und wir sind halt so wirklich so, darum finde ich diesen alten Ortswein, die ist super. Also wenn man in Wien dann mit der Straßenbahn, mit der Sechserlinie fährt, da gibt es ein neues Pulkertaler Weinhaus und so weiter. Es, so diese, sage ich immer so, aus der letzten Jahrhundertwende irgendwie dieser Ortswein-Charakter ist ja oft auch bei diesen alten Eckwirtshäuser in der Stadt immer so erhalten geblieben. Und das finde ich jetzt wieder spannend, dass man das wieder ein bisschen mehr diskutiert, diese Regionalität, mehr Selbstbewusstsein mit dieser Regionalität zu entwickeln.
Ich finde auch, die Qualität beim Weingut fängt einfach auch beim Ortswein an. Also das ist für mich so dieses Thema, wenn für mich ein Weingut schon gute Ortsweine oder ist ein Gebietswein, also wirklich in der Basis gut ist und dieses unkomplizierte Weintrinken schon Spaß macht, dann kann es natürlich bei die experimentellen Weine oder bei die Lagenweine oder was auch immer dann nur viel mehr Spaß machen. Aber ich finde, es muss auch schon in der Basis oder beim Ortswein, bei diesem Charakter, es muss schon mal gut widerspiegeln, den Ort und das muss da einfach schon Spaß machen. Also ich finde diese Thematik mit Ortswein, was immer wichtiger oder, ich finde es schon cool, dass sie da was tut.
Nein, und es soll sich auch, ich sage immer, das Bild, man soll auch stolz auf sein Tagwerk sein können. Ja. Ja. Und ich sage, und da ist man halt einmal bei der Mengenbasis des Weinguts immer mit dabei. Und wie du sagst, man muss genau diesen Stolz einfach, wo man sagt, wir haben einen guten Job das ganze Jahr gemacht.
Ja.
Und es soll schmeckbar sein. Und am schönsten ist, wenn man ein Lächeln auf den Gesichtern der Konsumenten, Kunden sieht. Man sagt, der hat jetzt dann Spaß an dem Wein, ja. Und ich sage, das große Ziel, es muss nicht alles sammelbar auf Sammelleidenschaft ausgerichtet sein, obwohl ich es persönlich sehr schätze, wenn Weinkarten zum Beispiel auch Jahrgangstiefe haben, wo ich dann sagen kann, okay, das und das habe ich zur Auswahl und ich kann selbst in den Jahrgängen ein bisschen graben und aussuchen für Weinbegleitung. Das liebe ich persönlich, weil ich lebe natürlich übers Jahr mit dem Weingarten total intensiv und ich liebe zum Teil auch die, ich sage immer, die totgeschriebenen, kühlen, nassen, laut Medien, grauslichen Jahrgänge, die nichts können.
Aber 16, ich sag, 14, 10, die schönsten Jahrgänge.
Genau, und ich sage, auf jeder Weingarten, wo ich das in einem Restaurant sitze und ich weiß, dass man kennt ja dann die Weingüter, wo trotzdem das große Potenzial dann da ist, dann bestellen wir oft sowas lieber als irgendwas anderes. Ja. Mhm. Weil das genau mit Reife, das braucht halt einfach nur mehr Zeit. Und da sind wir wieder bei eben diesen 10 Jahren plus und so weiter, wo man sagt, das ist trotzdem juvenil und frisch. Ja. Und das ist das Schöne. Und man muss halt natürlich ja selber dann entscheiden können, wo man sagt, okay, man muss selber als Winzer dann sagen, gewisse Sachen bringe ich halt einfach gar nicht vor den Markt, um eben auch das Verständnis der Weine zu haben. Mir geht's auf, so, ich habe jetzt einen Wein, der schmeckt mir, ich habe die Jahrgangsgeschichte im Hintergrund dazu, aber dann sage ich, okay, im Endeffekt ist mir das jetzt zu wild, zu ungestüm, zu hart nach einem Gerbstoff, und ich sage, ich würde es jetzt selber nicht trinken, warum sollte das einer Kundschaft zumuten, sich mit dem Thema jetzt auseinanderzusetzen, der eben nicht die Background-Info zur Verfügung oder gleich zur Verfügung hat.
Der kauft und dann dem sagst, okay, in ein, zwei Jahren ist dann gut, das ist auch dann schwierig.
Ne? Das ist halt super schwierig und ich sage, ja, brauche nur eine Wohnung hernehmen, wer hat den großen Lagerkeller, ja, wo er sagt, jetzt habe ich was gekauft und jetzt taugt es mir doch nicht so, wo tue ich es hin, ja, und da sind wir für mich ein guter Punkt jetzt nach Temperaturlagerung. Also das ist für mich eigentlich immer so ein Kernpunkt auch. Wir arbeiten ja eben ohne Filter und es ist nichts zugesetzt. Also das heißt, wir haben ja ein extrem probiotisches Milieu eigentlich in jeder Flasche drinnen, wo es dann auch zu Flaschenschwankungen kommen kann. Und das haben wir jetzt eigentlich ja wieder bei dem für mich nicht unwesentlichen Thema der guten Weinlagerung. Was ja im Business ja super schwierig ist, gerade Gastronomie oder auch in privaten Kellern. Ich finde, in den letzten Jahren, durch das, ich sage immer, Dreh- und Trinkweine, ich schätze es ja selber auch, wenn man sagt, man dann schau, aber wir haben inzwischen aber witzigerweise fast alles auf Kork wieder umgestellt. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass der Schraubverschluss ein super Verschluss ist und der funktioniert. Aber es müssen halt die Parameter optimiert sein, dass der Wein dann auch wirklich auch ein Reifepotenzial hat oder nicht so reduktiv ist und so weiter. Und ich glaube, das sind große Themen, wo man sich eigentlich in der Ausbildung eigentlich
nicht so viel damit beschäftigt, oder?
Das ist nie gut kommuniziert worden, ja. Und drum Zeitpunkt, Lagerung und so weiter, Lagertemperaturen, weil ich sage das, finde das ganz witzig, ich habe in meinem Weinregal am Weingut Flaschen, da schauen wir, dass die Flaschen auch nicht zu lange da drinnen stehen und wenn nicht, machen wir dann einmal im Vergleich dann wieder 2 Flaschen auf einen aus dem Regal und einen aus dem Konstantlager. Und witzigerweise nach einem Jahr ist für jeden Novizen eigentlich ein Unterschied feststellbar. Ja. Darum appelliere ich auch sehr stark. Man muss sich mal vorstellen, so eine gute Flasche Wein, das sehr reduziert produziert ist, ist eigentlich wie eine Milchflasche. Ja. Und da fahre ich auch nicht im Sommer und lasse die einfach jetzt im Auto liegen oder fahre zu lange Strecken, ohne dass es richtig temperiert. Und das sind halt so Punkte, die man irgendwie durch unsere Technologiegeschichte eigentlich ein bisschen verlernt haben. Alles steht in irgendwelchen Regalen ohne Ende zur Verfügung. Und man greift zu, kühlt es halt schnell nach und dann passt es schon. Aber Wein ist halt kein Bier und keine Limonade, wo sehr viele Stabilisatoren zum Teil auch drinnen sind. Und man kann selber den Versuch für sich selber machen, seine Lieblingsflasche Wein ein halbes Jahr unterm Bett liegen lassen und eine, die man halt gut lagert.
Ich kenne da was. Ich kann da was empfehlen. Werbung. Kennst du das? Du hast großartige Weine, aber einfach nicht den Platz oder die richtigen Bedingungen, um sie perfekt zu lagern? Kein Problem. Genau dafür gibt's Wine Wallet. Mit Wine Wallet kannst du deine Weine professionell einlagern, ohne dir Gedanken über Temperatur, Licht oder Luftfeuchtigkeit machen zu müssen. Dein Wein reift unter perfekten Bedingungen und du behältst in der Web-App immer den Überblick über deine Weinsammlung. Egal, ob du Platz sparen willst, edle Tropfen für die Zukunft reifen lassen möchtest oder den Wert der Weine nicht verlieren möchtest, Wine Wallet ist die Lösung. Alle Infos und meinen Kontakt findest du unten in den Shownotes. Na, aber es ist ja, ich lasse ja auch meinen Oldtimer nicht auf der Straße parken, oder? Also den, da schaue ich doch auch drauf. Also ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Thema und wie du sagst, also gerade bei sowas wie Wein, also da muss man halt einfach drauf achten. Also es ist
ein lebendiges Produkt. Also ja. Es ist jetzt nicht, der Nick hat das eh schon angesprochen, wie gesagt, das ist jetzt bei der Biodynamie, Demeter, ist das große Thema halt eben genau ein lebendiges Produkt abzufüllen. Mhm. Und das braucht halt diese Zeitspannen. Und da sind wir halt dann dabei, man muss das dann so weiter auch hegen und pflegen, also wie wir es selber vor allem im Keller gemacht haben, dass das aber dann im Endeffekt dann zum optimalen Genuss auch herangeführt wird. Ja. Mhm. Und ich sag, das Schöne ist wieder, wenn man zum Wein nahen wird, dann zelebriert man das Ganze relativ intensiv, zum Leidwesen seiner Familie vielleicht, aber oder die sind dann auch eh alle mit dabei, aber ich sag, das ist schön, es geht nichts anderes wie beim Brotbacken. Ja. Ich sag, unter Corona haben ja sehr viele wieder zum Brotbacken angefangen und sind mit dem Thema, wie starte überhaupt, und eigentlich ist das so ein natürlicher Prozess. Man muss halt immer was aufheben und mit dem kann man halt wieder super wieder starten, aber man muss es hegen und pflegen und das kann man nicht einfach irgendwie im Backerl dauernd frisch kaufen. Kann man auch, aber es wird aromatisch immer ein Riesenunterschied sein.
Ja, Zeit nehmen dafür ist einfach ganz wichtig. Was verkostet man noch, Leo?
Wie schon angesprochen, ich bin ja ein Veltliner Weinbauer. Und ja. dadurch ist Veltliner jetzt dann natürlich Pflicht. Ich finde es gerade ganz super spannend, weil wir eben bei Orts- und Lagenwein waren, dass wir jetzt nach unserem Amphoren-Projekt einmal einen Lagenwein einschenken hab. Der ist schon geschüttelt und gerührt heute vom Laufe des Tages. Du hast jetzt gerade so eine kleine Kohlensäure wie besägt gesehen. Die Flasche ist jetzt, wir sind gerade am Etikettieren vom Jahrgang 21. Okay. Ja. Das kommt jetzt demnächst am Markt. Wie gesagt, wir waren da 30 Monate einmal im Fass, auf der Mutterhefe, alles zusammen. Mhm. Ist dann gefüllt worden, hat jetzt auch Flaschenreife, denn das erste Dreivierteljahr jetzt schon hinter sich. Und ja, jetzt ist bei dem auch die Startphase gegeben. Man sieht es jetzt im Podcast natürlich nicht, aber der Wein ist jetzt im Moment gerade ein bisschen trüb. Aber die Idee ist eben auch bei dem Veltliner, der Möbius, das ist eigentlich unser Riederend des Berges, dass das eigentlich von Natur aus eigentlich klar wird und auch in der Flasche ein sehr schönes, schnelles Sediment bietet. Das ist natürlich ein bisschen Hefe mit dran, drinnen. Mhm. Aber das ist genau dieser Reduktionsparameter, um den Wein einfach über viele Jahre frisch zu halten. Ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin nie so wer gewesen, der trüb oder irgendwas, also ungefiltertes, in irgendeiner Weise negativ im Kopf gesehen habe. Also bei mir war das noch nie so Thema. Du musst wissen, warum, dass ich das jetzt sage. Ich bin immer schon ein Fan gewesen, weil ich ja so aufgewachsen bin und auch im Sommelier-Thema halt immer so tief drinnen war in dem Thema. Also Fan von traditionellen Weinbaugebiete, sagen wir es mal so, Weinbaugebiete, die großen bekannten Gebiete. So bin ich eigentlich aufgewachsen in der Weinszene. Aber ich habe das nie verstanden, warum man jetzt trüb oder ja ungefiltert negativ sieht. Das ist beim Bier bei mir zum Beispiel auch so. Ich mag auch Zwickel wahnsinnig gern. Das schmeckt noch so viel. Ich mag zum Beispiel auch Weißbier gern. Es ist auch ist auch nicht so klar, nicht? Und beim Wein auch, also ich habe das noch nie verstanden, warum das jetzt, wo das angesprochen hast, mir gedacht, ach so, ja, stimmt, hast du eigentlich recht. Also ich denke mir, es muss doch einfach schmecken. Ich mag es eher nicht, wenn es nicht sauber ist, aber es ist, das ist wahnsinnig sauber und einfach gut gemacht. Und wenn das so ist, hey, dann lass es doch einfach trüb sein, wenn
es schmeckt. Aber es kommt oder? Natürlich auch, was der aus der Winzerschulausbildung und so weiter, wo es heißt, da gibt es gewisse Trübungen, die halt passieren und dann hat man irgendwie nicht exakt gearbeitet oder auf irgendwas nicht geachtet, dass das eben passiert. Und das Tolle ist ja, Raphael, wenn du die Flaschen angreifst, unten ist ja dieser Hugel im Flaschenboden drinnen und der ist ja genau für das eigentlich kreiert worden, dass das eigentlich die Sedimenthefe nach dem Transport auch wieder zusammensammelt. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum die Flaschen diesen Tupfer drinnen hat. Moderne Flaschen haben das zum Teil eh nicht mehr, die sind eh flat, weil eben durch Filtertechnologie eigentlich das gar keine Bedeutung und keinen Nutzen mehr hat, ja.
Weil da gibt's ja die größten Spekulationen auch beim Schaumwein, warum das gibt. Ist es wegen einem Druck? Ist es wegen der, also beim Schaumwein auch, es ist ja, ist es weil es bei der Produktion in die Rüttelpulte das so innen aneinander, aber es macht alles irgendwie Sinn, also gerade wie du sagst, mit den Sedimente, ja voll.
Und das ist ja das Spannende, gerade wir sind in Österreich ja eben auch, sage ich jetzt, das ist jetzt, der Möbis ist jetzt dieser grüne Veltliner als Lagenwein, für mich ein ganz traditioneller Wein. Das hat gerade einmal 24 Stunden Maische-Standzeit gehabt, bevor wir gepresst haben. Also eigentlich ganz klassisch und ohne Sedimentation dann in die Gärung gegangen im Holzfass. Und trotzdem schmeckt es von der Aromatik und vom... Auch am Gaumen ist es so deutlich anders, als was man da so eigentlich von Tag ein, Tag aus eigentlich kennt. Ja.
Boah, ist der gut. Boah, jedes Mal, und ich tue mir deswegen mit Begrifflichkeiten zu schwer, jedes Mal, wenn irgendwer was sagt, was sagst du zu Orange-Wein, was sagst du zu Natural-Wein, was sagst du zu... Und eigentlich... sage ich da immer so, ich mag das nicht so gern, wenn das so viel Maischekontakt gehabt hat, wenn das so viel Gerbstoff hat, wenn das, und ich mag einfach die frischen Wein so gern, also egal wie viel Körper der hat. Ich mag auch Süßwein sehr, sehr gern, Prädikatswein, trotzdem muss das für mich eine gewisse frische Trinkigkeit haben. Und das ist für mich so genial gearbeitet mit dieser Maischestandzeit und trotzdem eine Frische und trotzdem ein Körper und trotzdem von der Aromatik her nicht überladen, sondern trotzdem auch diese Blumigkeit. Also Chapeau, wirklich für mich einer der genialsten und trotzdem frischen Maischestand Zeitweine, wenn man so sagen mag, vielleicht von der Begrifflichkeit, die ich gerade in Erinnerung habe. Also echt richtig gut.
Aber das zum Beispiel ist jetzt für mich von der Stilistik, wie er produziert, ist eigentlich eben genau diese Oldschool-Geschichten, wo du sagst, eigentlich früher Trauben geerntet mit der Putten in die Bottich geschmissen, dann bist du mit dem Pferdwagen mit der Bottich aufgefahren. Da sind immense Zeitspannen natürlich über den ganzen Tag mit drinnen. Und dann ist es einmal in die Presse abgeschaufelt worden, die Presse gefüllt und im Regelfall hat man dann erst am nächsten Tag erpresst und hat einmal nur abseihen lassen. Also diese ursprüngliche Weinbereitung ist ja eigentlich so super Slow Wine mit super viel Zeit, wo aber genau dieser Kontakt zwischen Frucht, Beere, Stielen, Kernen immer diesen Austausch gehabt haben, wo natürlich auf natürliche Weise enzymatisch genau diese Aufschlusszeiten einfach passieren. Und das Tolle ist, wir haben ja das inzwischen auch alles in der Schule doch auch lernen dürfen, um zu verstehen, wie es funktioniert hat. Man hat das halt die letzten 2000 Jahre noch gefühlt einfach gemacht. Und das Tolle ist, inzwischen wissen wir ja, wie gewisse Prozesse einfach sich diese Transformation eigentlich von Aromastoffen, Aufbau wie das Ganze eigentlich funktioniert. Mhm. Und das Tolle, wie gesagt, wir haben jetzt gerade 21, sind wir gerade am Labeln. Das ist dennoch super frisch, ja. Ich habe da jetzt gerade in Südtirol einen italienischen Händler und der war das für österreichische Weine eigentlich gar nicht so gewohnt, dass man sagt, okay, weil das in Österreich jetzt nicht die große Tradition hat, Italien doch deutlich mehr. Man sagt, eben diese gewisse Reifezeit im Fass, bevor man eigentlich abfüllt und trotzdem eigentlich diese Frische behält. Ja,
ja, voll. Beschreibt's richtig gut. Was ist das? Ist das so eine Kamille? Ich habe da so ein ganz, ich bin ein großer Fan von, kennst du oder hast du schon mal getrunken, so weißer Tee.
Ja.
Boah. Also ich bin so ein...
Weißer Tee kommt da ganz gut hin.
Ja, also ich finde das richtig gut. Ich bin ja eher ein Teetrinker wie Kaffeetrinker tatsächlich. Also ich mag zwar einen richtig guten Kaffee, aber ich hasse einfach einen schlecht gemachten Kaffee. Also da bin ich ganz haglich und trinke halt eher gern Siebträgermaschinen und so weiter. Und in der Früh aber eher einen Tee. Und da so je zarter, desto besser. Gar nicht, ich mag keine Früchte, Kräutertees oder was auch immer. Sondern entweder grün, vielleicht nur gelber oder weißer Tee. Und das ist, der weiße Tee, da nimmt man nur die Knospen her. Das ist so richtiger, zarter, fein aromatischer Tee. Und aber so eine gewisse Blumigkeit. Und ich finde, das beschreibt es auch richtig gut bei dem Wein. Also und so ist es auch, wie ich einen grünen Veltliner gern mag. Ich mag einen grünen Veltliner nicht, wenn der mit so einer richtigen Würze daherkommt, sondern wenn der mit so einer zarten Leichtfruchtigkeit und aber auch so diese Blumigkeit, also richtig, richtig cool.
Na, es soll ja spielen, ja. Und das Schöne ist, es heißt ja beim Weintrinken allgemein diese Gaumenbogen. Momentan hat sich halt diese Gaumenbogen sehr stark auf eine aromatische Nasenspitze im Allgemeinen bei vielen Verkostungen auch fokussiert, wo man sagt, man geht eigentlich nur mehr in erster Linie auf Fruchtigkeit, Primärfrucht. Und lässt aber die Textur im Hintergrund oder auch die Aromen, die eigentlich durch die Gaumenwärme entstehen, und dann so richtig intens sind, ja. Es ist aber immer filigran, das erschlägt ihn nicht, das ist nicht eindimensional und da sind wir auch wieder in dieser aromatischen Komplexität. Jedes Zehntel Grad Temperatur im Gaumen löst wieder andere Aromakomponenten frei und das ist auch schön am Weißwein trinken. Also wir geben ja, glaube ich, auf dieser Flasche steht es ja drauf, auch immer so diese Bandbreite einer Trinkempfehlung. Und ich sage, es ist wie bei gutem Winzersekt oder Champagner. Ich finde es so super schlimm, wenn das dann wieder klein in den Eiskühler eingestellt wird, wo ich dann meistens sage, bitte lass das heraus. Und das ganze Ding braucht Luft, Temperatur, um eben die gute Qualität, die man jetzt gekauft hat, überhaupt wirken zu lassen. Und Temperatur killt halt immer genau diese Filigranität. Es geht vielleicht schneller und einfacher zum Trinken, wenn es kalt ist. Ja. Aber man verpasst halt eigentlich die Tiefe des Produkts im Hintergrund. Und
ja.
Ich finde das eigentlich, es hat auch so ein bisschen einen meditativen Charakter, was du davon eben Tee trinken gesagt hast.
Ja.
Man hat ja auch ein bisschen eine Zeremonie, was du sagst, du wählst einmal einen Tee aus, was du sagst, heute fülle ich mich nach dem, packst den in die Ding, dann kochst du das Wasser, dann schaust du, dass die Temperatur genau, die entsprechend auch korrekt dann aufgebrüht wird. Ja. Und auch die Zeit, dass das wirklich genau dieses Leben auch erhält, weil ich sage, man kann jedes gute Produkt runieren. Ja,
ja.
Aber voll. Ich sage, da sind wir wieder bei diesem Achtsamkeitsthema, wo man sagt, man muss sich mit dem ein bisschen beschäftigen und auch selber ein bisschen ausprobieren. Das heißt nicht, wenn ich gerne einen Weißwein mit 12 Grad Einschenktemperatur trinke, dass das für jeden passt. Ich finde es ja auch cooler, wenn man auch im Sommer so Flaschen dann ohne Kühler am Tisch stehen lässt und das so gemütlich auch ein bisschen wärmer werdend dahin trinkt. Weil das erinnert mich an meine Kindheit. Mein Opa ist da mit mir damals Sommerferien mit dem Radl sind wir in Köln rausgefahren. Er hat sich zwei Doppler vom Fastlau zupft in seinen Kölnerkerbel. Ist heimgefahren und die ist halt über zwei Tage hat er das austrunken. Und man sich heutzutage das gar nicht mehr vorstellen kann, diese Menge an Alkohol, Wein zu trinken. Aber da sind wir auch wieder da. Im Prinzip waren das damals auch Naturweine. Ohne Einfluss, ohne Filter, ohne Zusätze. Und die waren halt leicht. Das hat auch nicht diese extrem hohen Alkoholgehalte gehabt, wo wir uns heute bewegen. Weil ich sage, ein guter Wein, wenn der ich habe schon tolle Weine getrunken mit 11 Alkohol, die einfach super Zug, super Tiefe auch haben. Das heißt nicht, wenn das wenig Alkohol ist, dass das keine gute Qualität ist. Ja,
ja, voll. Ja, wenn du schon Tee ansprichst, nur mal, also macht sich wirklich an, kauft sich an losen Tee, macht sich selber mit 70 Grad Wasser ungefähr, ich misse das auch nicht ab, aber kocht sich einen Tee auf, lasst sich das Wasser 10 Minuten stehen und dann, wie du sagst, also jeder mag das unterschiedlich, mag zum Beispiel in der Früh eher das ein bisschen kürzer ziehen, also eher so in die 2-Minuten-Richtung, dann ist es eher aufputschender und wenn du es länger ziehen lässt, in die 3-Minuten-Richtung, dann ist eher für den Abend gut, damit das beruhigender ist. Also macht das einmal, achtet das drauf, genauso wie beim Weintrinken. Auf was habe ich Lust gerade? Und dann könnt ihr euch spielen mit dem. Richtig gut, also ich bin gerade richtig in Stimmung, wie ich merke, der Sonnenuntergang, da kurz Glasl grüner mit Lina, da, also ich merke gerade richtig, macht voll Spaß mit dir und auch wieder die Gespräche, also ich finde das so spannend einfach, beim guten Glasl Wein, da kann man schon über die unterschiedlichsten Themen reden, auch wenn es über Tee ist manchmal.
Ja, ja, aber...
Es hat viel Ähnlichkeit, ja, voll, ja, aber... So wie jede coole Podcast-Folge geht's da langsam auch dem Ende zu. Ich weiß gar nicht, ob ich die da richtig gebrieft habe, aber es gibt ja zum Schluss immer, du hast ja schon 1-2 Podcast-Folgen gehört, immer die Probeschluck-Frage zum Abschluss.
Oh je, nicht vorbereitet.
Ich find's auch immer ganz cool, wenn es spontan kommt. Also die letzte Frage sozusagen geht an dich. Und zum Abschluss kannst du dir vielleicht währenddessen nur eine Frage zum Abschluss an mich überlegen. Aber die Frage, wie schaut denn die Weinwelt nach deiner Meinung in 50 Jahren aus? Also es ist immer diese Glaskugelfrage. Aber vielleicht auf das bezogen, was wir so heute alles besprochen haben, so über diese Themen hinweg, wo siehst du vielleicht dieses Thema so in langer Zukunft?
In langer Zukunft, ja, super Frage. Habe ich mir selber auch schon wirklich ein paar Mal auch Gedanken drüber gemacht. Ja. Und ich sehe, das Ganze wird sich ein bisschen noch mehr fokussieren. Es wird trotz unserer Kultur eigentlich ein bisschen mehr in die Nische noch stärker rücken. Mhm. Aber ich glaube, es wird mehr zelebriert werden. Ja. Also das ist, ich sage immer, vom Common Day Drinking Geschichtel wird sich das ein bisschen mehr verlagern, ganz fokussiert mit den richtigen Leuten das zu genießen. Das wird mittelfristig, glaube ich, die Weinwelt treffen. Mhm. Auch in Bezug eben mit Alkoholmissbrauch und so weiter, wo man sagt, ich glaube, jeder, der sich mit guten Produkten auseinandersetzt, ist immer fokussiert und weiß, was er tut. Ja. Und ich glaube, das ist auch bei Wein und für mich ist halt beim Punkt Wein versus High Spirits eigentlich noch immer der Punkt, du kannst dir eigentlich nicht komplett wegschießen mit Wein, weil du müsstest dann eigentlich so viele Flaschen allein trinken und allein trinken macht im Regelfall keinen Spaß. Und in weiterer Linie ist halt das alles Thema, Wein ist ein Gemeinschaftstrinkprodukt für mich. Also ich käme nicht auf die Idee, allein jetzt... Also da muss er echt schon in Fasten-Mode sein, dass er allein wirklich ein Glasl Wein trinkt. Aber das Schöne ist eigentlich, wenn man gemeinsam bei einem guten Glasl Wein, bei einer guten Jausen zum Abendessen sitzt oder bei einem guten Essen. Also ich sag, für mich ist Wein eigentlich immer so ein Gemeinschaftsthema und ich glaube, auch dieser Punkt ist genau eh schon in diese Ziele, trifft genau in diese Zielrichtung ab. Das ist so ein Gemeinschaftsding. Es wird sich reduzieren, volumensmäßig. Aber ich glaube, man der Bedacht vom Zelebrieren, vom Genuss, vom Spaß haben, gemeinsamen Spaß haben, wird sich fokussieren auf gut höherwertigere Produkte. Ja. Also, ich sage so, dieser Basic-Lesemaschinen, aber Trinkwein, der fast nichts kostet. Ich glaube, dass das nur ein Mittel zum Zweck sein bleiben wird, aber das hängt von den gesetzlichen Regulatorien eigentlich ab. Wie es in Zukunft weitergeht, ja.
Ja, voll.
Wie stark die Bevormundung eigentlich weitergeht. Und ich sag, mir ist immer wichtig, eine gute Selbstreflexion oder auch durch einen Freundeskreis, weil ich sag, selber kann man ja gelegentlich auch mal im Fokus verlieren. Aber das ist wichtig, dass man einen guten Freundeskreis hat, wo man sagt, der das Gefüge eigentlich gut weiterträgt. Ja,
ja, voll. Ich glaube, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass mich interessiert oder die Leute interessiert, von wo, dass ich das wirklich auch bekomme. Ja, weißt du, wieder, wenn man, ich finde es so spannend, wenn man das Thema auf andere Branchen oder andere Themen so überschwappt. Ich habe mir da erst letztens Gedanken gemacht über Hühnereier. Wir haben jetzt gekauft, kaufen jetzt seit längerem wieder vom Bauern da, vom Mank die Hühnereier. Besser geht's nicht. Also es ist teilweise günstiger als wie beim Supermarkt-Discount, ich will jetzt den Namen nicht nennen, der was da gleich da in der Nähe ist. Um einiges frischer, also wirklich um einiges frischer, geschmacklich so extrem gut. Ja, und halt einfach auch näher und ja, kleinstrukturierter, was ich immer besser finde, als wie in Großproduktion. Und ich glaube, das kommt beim Wein auch wieder. Also ich glaube, diese Welle mit optimieren, optimieren, optimieren und Menge und Profit, natürlich, da waren wir und sind wir vielleicht teilweise auch nur immer halt drinnen. Aber ich glaube, das kommt wieder. Ja, und dann macht es auch definitiv Sinn, dass man weiß, von wem kommt der Wein, jetzt in dem Fall von dir. Und wenn ich die dann auch noch sympathisch finde vom Podcast oder wenn ich mal auf einer Weinmesse bin und lerne die mal kennen, dann noch umso lieber. Und wenn dann der grüne Veltliner genauso schmeckt, wie er schmeckt, dann hast du eh schon einen Jackpot gemacht. Also richtig cool. Hat mir voll geschmeckt heute. Coole Gespräche gehabt. Also ich glaube, besser geht's nicht. Ja. Hast du vielleicht noch eine Frage an mich zum Abschluss?
Ja, also machen wir wieder ganz spontan.
Ja, gerne.
Wo siehst du eigentlich gerade für die jungen Sommeliers, ja, die jetzt so ihr Basement-Ausbildung geschafft haben, wie sollen die weitermachen? Ich sage, es gibt natürlich das Frameset der allgemeinen standardisierten Ausbildung.
Ja.
Aber wie sollen sich die ihren eigenen Weg auch bahnen, wo man sagt, weil ich sage, es ist auch in der Sommelierie ja eigentlich alles möglich.
Also. Also wenn ich bei mir so zurückdenke, ich habe ja sehr früh sehr viel gemacht. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist, die man sich für sich machen kann. Also ich habe ja gleich nach der Tourismusschule gleich gestartet mit dem Sommelier Österreich und dann gleich ein halbes Jahr später Diplom-Sommelier und dann eineinhalb Jahre später den Certified Court of Masters Sommelier gemacht und dann studiert. Also ich habe eigentlich sehr früh viel abgehakt, sehr viel oder sehr wissbegierig gewesen und mit diesem Basiswissen, es ist noch lange nicht fertig, aber mit diesem Basiswissen dann erst in die Weinwelt und dann erst so richtig alles kennengelernt. Und ich muss schon sagen, dass mir dieses Wissen sehr viel geholfen hat, um dann mit Gesprächen mit Winzer, Winzerinnen, mit Gästen, dann noch tiefer in die Materie einzusteigen. Also dieses Wissen hat mir einfach wahnsinnig viel geholfen bei den Gesprächen selber. Ich habe schon gemerkt, dass bei vielen Kollegen in der Ausbildung selber, die viel mehr Erfahrung gehabt haben wie ich, die vielleicht schon 5, 10 Jahre in der Branche waren und dann die Ausbildungen gemacht haben, die schon so teilweise mit fixierten Meinungen in diese Ausbildungen eingegangen sind und dann vielleicht nicht alles mitgenommen haben, was sie gehört haben, sondern vielleicht nur das, was sie hören wollten oder wo sie vielleicht schon in einer Bubble drinnen waren. Ich glaube, es macht schon Sinn, zuerst so viel Wissen wie möglich aufzuziehen aus unterschiedlichsten Seiten von Lehrern, von Weingütern, von Podcasts, was auch immer, von Büchern und dann seine Idee oder sein Weg aus diesen unterschiedlichen Sachen zusammenzuführen. Also ich bin kein Freund von absoluten Aussagen, wo man sagt, okay, die Meinung ist jetzt richtig. Bin auch nicht davon überzeugt, dass meine Meinung die richtige ist. Aber vielleicht kann man sich die Meinung von dir, Leo, anhören. Vielleicht kann man sich die Meinung von mir anhören. Vielleicht vom Dozenten, vielleicht vom Sommelierlehrer, was auch immer. Und dann für sich von jeder Meinung das außerfischen, wo er sagt, hey, okay, da denke ich vielleicht jetzt nochmal drüber nach. Hey, okay, das hat mich jetzt irgendwie berührt. Oder okay, na, das sehe ich nicht so. Aber warum sehe ich das jetzt nicht so? Und vielleicht sollte man so wieder rangehen, also die jungen Leute, dass man einfach wissbegierig ist und nicht glaubt, einer Meinung ist jetzt da die die Beste und redet halt einfach wieder und lernt gegenseitig. Das finde ich so das Beste, weil ich glaube, auslernen kann man nie.
Das glaube ich auch, das ist so. Ja. Also ich sage, das große Ziel ist, ständiges Weiterlernen und Neues zu entdecken. Und bis du sagst, eben das Interesse nie verlieren irgendwie und auch das Hinterfragen, weil ich sage, es gibt so viele fertige Stories inzwischen, die man super von der KI schreiben lassen kann, die ja wirklich gut geschrieben sind. wo man sagt, okay, aber im Endeffekt fehlt dann schon irgendwie die Seele dahinter. Und das Tolle ist, glaube ich, will damit auch animieren, es gibt keine blöden Fragen.
Ja.
Man soll immer in Kontakt, egal auch mit anderen Weintrinkern sein oder auch mit Winzern und so weiter. Aber ich sage, die Vielfalt, glaube ich, ist, glaube ich, für jeden ganz wichtig, um eben das große Gesamte irgendwie weiterzuentwickeln, weil ich sage, es muss ja eine Entwicklung sein. Ja? Und das soll sich nicht einzementieren, sondern das Schöne ist, dass wir in unserer derzeitigen Welt noch immer ein bisschen Freiheit haben. Ich hoffe, es wird wieder mehr. die Krisenherde sind groß genug. Und ich sage, um das wertzuschätzen, was wirklich möglich ist und dass wir das auch genießen können. Und,
ja.
Und auch, sage ich, oft sind auch die Kleinigkeiten dann im Endeffekt für mich, finde ich dann eigentlich oft die wertvolleren Dinge, als wenn man sagt, ich habe jetzt den teuersten oder besten Wein oder whatever. Es ist immer spannend, wenn man das probieren kann. Aber es hat ja irgendwer gesagt, dass es der und der ist. Mhm. Und ich sage, es geht nichts darum, das zu hinterfragen und sich selber auf die Reise zu begeben oder immer weiter zu gehen.
Voll.
Genau.
Voll. Also. Ja, was ich auch immer gern mitgib, egal ob du jetzt da draußen ein junger Sommelier, Winzer bist, ich finde es immer ganz wichtig zum Schauen, was trinkt denn mein Gegenüber gerne? Und ich finde dieses Belehrende immer ein bisschen schwierig. Und vielleicht bin ich so vielleicht nicht der polarisierendste Sommelier. Vielleicht ich will nie der bekannteste sein. Ich persönlich will es auch gar nicht, ehrlich gesagt, sondern ich will vielleicht für meine Gäste oder für meine, was auch immer du bist, wenn du ein Weingut bist, dann halt vielleicht deine Kunden, der sein, der das erfüllt, was der sucht. Also wenn ich jetzt genau den Wein suche oder das Erlebnis, dann will ich doch das versuchen, bestmöglich umzusetzen und etwas eindrucken, was ich mir vielleicht jetzt glaubt, dass das das Gehypteste oder das Beste oder was auch immer ist. Und wenn der jetzt genau den Wein sucht, du das aber nicht gern trinkst, dann muss es trotzdem...
Nein, es geht ums Gesamterlebnis. Und
genau, so ist es.
Ich finde es am schönsten, wenn alle nach einem schönen Abend mit einem Lächeln nach Hause gehen.
Ja, voll. Und ich glaube, wir machen das jetzt beide. Also richtig cool. Wir haben richtig eine schöne Zeit gehabt, finde ich. Ja, würde mich freuen, wenn man sie vielleicht wieder mal auf ein Glasal sieht. Aber sonst vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, eine richtig spannende und coole Folge, die mal so kennen zum Lernen da draußen. Ja.
Ich sag danke, dass ich da sein habe dürfen.
Und ja, voll war gern.
Super, also die Zeit ist verflogen
wie das Glasl da drin.
Wie das Glasl, genau. Wir haben auch inzwischen das Glasl austrunken
nebenbei. Ja, voll gern. Ja, und wir da draußen hören uns dann wieder nächste Woche wieder dann mit einem neuen Gast, mit einem ganz neuen Thema. Und bis dahin dann, ciao, servus, danke.
Ciao.